Wir haben nicht die Möglichkeit, ein Beschäftigungsverbot zu haben. Wir müssen unsere Risikoschwangerschaft selber absichern. Und seit 1952 gibt es für Angestellte einen Mutterschutz. Und 2026 in Deutschland Fehlanzeige gibt es das nicht.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK Klassik. In unserem Podcast befassen wir uns mit Themen und Fragestellungen, die für alle interessant sind und auch wichtig sind, die in Führungsverantwortung oder unternehmerischer Verantwortung stehen. Heute geht es um das Thema Mutterschutz für Selbstständige und damit um die Entscheidung für viele Frauen zwischen Kinderwunsch und Selbstständigkeit. Ich bin Kai Holm, Trainer der IKK Klassik, und meine Gästin sozusagen ist die Maren Kogge. Sie ist selbstständige Malermeisterin. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Und dann habe ich Dr. Christian Kobanka, meinen Kollege bei der IKK Klassik, als Leiter Stab Politik.
Hallo, ich grüße euch aus Bergisch Gladbach.
Hallihallo, vielen Dank. Ja, und jetzt soll es losgehen. Thema Mutterschutz für Selbstständige. Maren, du bist selbstständig und werdende Mutter. Wie ist da jetzt die Situation?
So ist es, Kai. Ich freue mich, dass ihr heute mir die Möglichkeit gibt und damit sehr vielen anderen Frauen auch darüber zu sprechen, vor allem über fehlenden Mutterschutz in Deutschland. Ich bin eine von 27.000 selbstständigen Frauen, die schwanger werden jedes Jahr. Und damit bin ich eine von 27.000, die sich hängen gelassen fühlt vom System. Mhm. Denn wir haben nicht die Möglichkeit, ein Beschäftigungsverbot zu haben. Wir müssen unsere Risikoschwangerschaft selber absichern. Und seit 1952 gibt es für Angestellte einen Mutterschutz. Und 2026 in Deutschland Fehlanzeige. Gibt es das nicht?
Das hört sich ja emotional ein bisschen verbittert an. So, du lachst natürlich, weil vielleicht die Situation gewöhnt ist oder gewöhnlich ist für dich, weil du es schon länger kennst. Was vermisst du da ganz konkret, wenn du sagst, das systematisch funktioniert das nicht?
Naja, ich bin der Meinung, dass Deutschland möchte Kinder. Aber die Frage ist, anscheinend möchte es meine nicht. Und deshalb fühle ich mich einfach hängen gelassen vom System, weil ich mich einfach frage, Frauen, die eine Risikoschwangerschaft haben, normalerweise ist es ja ganz klar in einem Betrieb. Ne? Ich habe Mitarbeitende, die sind weiblich, die werden schwanger. Dann beurteile ich den Arbeitsplatz, mache eine Gefährdungsbeurteilung. Und wenn ich keinen anderen Arbeitsplatz für diese Person einrichten kann, dann bekommt diese Person ein Beschäftigungsverbot. Und das ist ganz, ganz normal, weil wir natürlich auch, ich als Malermeisterin, ich arbeite mit Lacken, ich arbeite mit Dämpfen. Wir arbeiten in der Höhe, wir machen Gerüstbau. Wir schleppen einen Putzsack mit 25, 30 Kilo. Und das ist ja vollkommen klar, dass ich das meiner schwangeren Mitarbeitenden nicht zumuten kann. Aber mir selbst als Angestellte, meiner eigenen GmbH, als Selbstständige, als Geschäftsführerin, muss ich mir das zumuten, weil es dort keine Möglichkeit gibt der Absicherung.
Nun haben wir seit 1952 Mutterschutz oder das Mutterschutzgesetz. Und in der Regel gilt das ja nur für Angestellte. Warum ist das denn nicht geschaffen worden für Unternehmer oder Unternehmerinnen?
Fakt ist, dass es Anfang der 50er Jahre darum ging, zum einen die Beschäftigten vor der Willkür der Arbeitgeber zu schützen. Ja, und zum anderen gab es das Bild der selbstständigen Unternehmerin damals überhaupt noch nicht. Und Frau Kogge sagte ja gerade auch, dass bis vor 30, 35 Jahren Selbstständigkeit im Baugewerbe gar nicht möglich war, wenn ich es richtig verstanden habe. Das passt dazu. Also der Gesetzgeber orientierte sich sehr stark an klassischer Industriearbeit. Ja, und die wenigen selbstständigen Frauen, die es gab, nämlich zum Beispiel Hebammen, für die galt dann wirklich eigenes Risiko. Das war einfach damals so der gesellschaftliche Blick darauf. Ja, und da, ne, da sind wir jetzt 70 Jahre weiter. Da hat sich Gott sei Dank einiges geändert. Und das müssen wir jetzt wirklich in Gesetzesform bringen.
Das hört sich ja dann so an, dass da eine Ungerechtigkeit, systematisch hast du ja eben schon gesagt, eine Ungerechtigkeit zwischen einem Beschäftigungsverhältnis und einer selbstständigen Tätigkeit ist. Welche Erfahrungen hast du denn? Du bist ja nun mal Selbstständige und hast auch Mitarbeiterin. Vielleicht kannst du ein bisschen was auch zu deinem Unternehmen sagen.
Also für mich war es so, ich habe 2017 habe ich meinen Betrieb gegründet. Ich habe meinen Meistertitel gemacht und genau da habe ich natürlich entschieden, was mache ich denn eigentlich mit meinem Meistertitel? Was will ich damit machen? Und die meisten wollen natürlich gerne in eine Selbstständigkeit gehen. Ich wusste damals schon, kurz vor 30, dass ich unbedingt Kinder haben möchte und habe nicht gedacht, dass ich mich entscheiden muss zwischen einem Business und einem Baby. Mhm. Ich dachte, das sollte vereinbar sein. Hab relativ schnell mitgeschnitten, das ist so anscheinend noch nicht möglich. Vor 5 Jahren wurde dann die Kampagne Mutterschutz für alle gegründet. Und ich dachte, das sitze ich noch aus. Ja, ich sitze das noch aus, bis sich hier was tut. Und es hat ja letztes Jahr im Herbst auch wirklich danach ausgesehen. Es hat es in den Koalitionsvertrag geschafft. Aber man hat das Gefühl, auch politisch versandet dieses Thema gerade wieder. Und ich habe dann damals mit meinem Geschäftspartner, mit Max Kein, ausgemacht, dass ich die ersten paar Jahre mit in der Firma mitwirken werde. Und dann werde ich mich für 1-2 Jahre Elternzeit zurücknehmen. Dann ist mein Geschäftspartner leider krank geworden und hat damit erstmal da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich habe dann die Firma alleine übernommen. Und so gingen die Jahre ins Land. Und dann habe ich gesagt, Mensch, aber irgendwann geht einem ja auch die Zeit aus. Ne? Ich werde dieses Jahr 38. Für mich war vollkommen klar, ich kann das nicht mehr aussitzen, bis es einen Mutterschutz für alle gibt. Und meine Eizellenreserve sagt auch was anderes. Und deshalb war vollkommen klar, dass ich jetzt einfach mal nach mir schaue. Ich frage mich nur, wir reden halt ganz, ganz oft darüber, dass wir junge Frauen, Menschen motivieren möchten. Und auch so wurde ich motiviert in der Meisterschule, mich selbstständig zu machen. Wir machen tolle Kampagnen im Handwerk. Komm ins Handwerk, mach dich selbstständig. Hier ist deine eigene Freiheit, sei deine eigene Chefin. Und dann werden wir aber mit diesem unternehmerischen Risiko alleine gelassen. Und da fehlt es an Aufklärung. Also ich habe relativ schnell eine Krankenzusatzversicherung abgeschlossen, weil ich gesagt habe, was passiert denn, wenn ich 6 Wochen krank bin, was passiert danach? Aber ich merke, da fehlt es an Aufklärung. Und die gehört ja genau dahin, wo Frauen gründen.
Da möchte ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Du hast aber eben das Thema Politik hier auch angesprochen. Jetzt kommt der Christian dann auch mit ins Boot. Christian, wenn die politische Landschaft an der Stelle ja schon initiativ geworden ist, Maren hat eben ja gesagt, im Herbst sah es ja schon mal guter oder besser aus. Wie ist denn diese Situation zwischen Selbstständigkeit und werdender Mutter politisch auf dem Tableau?
Zunächst mal, ich kann das, was Frau Kogge gesagt hat, nur unterschreiben. Also sie hatte den schönen Satz gerade gesagt, Deutschland möchte Kinder, ja. Und nicht nur das, Deutschland möchte ja auch junge Frauen, die Betriebe gründen, Betriebe übernehmen, auch von ihren Eltern. Und beides ist schwierig, eben aufgrund der unterschiedlichen Regelungen, die wir haben. Einmal für die abhängig beschäftigten Frauen und für die selbstständigen Frauen, um es ganz praktisch zu machen. Ich will es mal etwas vereinfacht darstellen. Wenn ich als angestellte Frau schwanger werde, unabhängig davon, ob ich jetzt schwangerschaftsbedingte Arbeitsunfähigkeit habe oder Beschäftigungsverbot unterliege, dann bin ich immer zu 100% auch wirtschaftlich abgesichert. Und das ist auch richtig und gut so. Das ist gar keine Frage. Und das ist egal, ob es jetzt innerhalb der Schutzfrist ist oder auch außerhalb der Schutzfrist. Und das ist bei selbstständigen Frauen eben anders. Tatsächlich. Und hier ist es insbesondere die Zeit außerhalb der Schutzfrist, und das hat Frau Kogge ja auch angedeutet, in der es dann überhaupt keine Form der Absicherung gibt, es sei denn, man hat entsprechendes Krankengeld oder Krankentagegeld abgeschlossen, vertraglich, dann aber mit entsprechenden Wartezeiten. Und was aus unserer Sicht, auch aus Sicht der IKK Klassik und auch, ich will mal sagen, gesellschaftspolitisch überhaupt nicht zu verstehen ist, ist, dass wir zwar im Grundgesetz den besonderen Schutz von Familie und Ehe haben, ja, das aber sozusagen im Arbeitsrecht nicht gleich umgesetzt ist für Selbstständige und für Angestellte, und da arbeiten wir dran. Ich würde in einem Punkt, Frau Kogge, durchaus leicht widersprechen wollen, dass das Thema versandet. Ich will mal so sagen, wir arbeiten daran, dass es nicht passiert. So möchte ich es mal formulieren. Tatsächlich haben wir eine Formulierung im Koalitionsvertrag, dass die Bundesregierung sich vorgenommen hat für diese Legislaturperiode, eine entsprechende Regelung, ähnlich der für abhängig Beschäftigte, auch für Selbstständige zu schaffen. Wir führen Gespräche auch auf verschiedenen Ebenen als IKK Klassik, sowohl im Parlament als auch auf Ebene der Ministerialbürokratie. Und es geht langsam voran. Ich will es mal ganz vorsichtig so ausdrücken.
Das gibt ja zumindest dann einen Hoffnungsschimmer. Ich will trotzdem natürlich das ein oder andere nochmal aufgreifen, was du eben auch gesagt hast, oder Christian, du auch gesagt hast. Wenn wir natürlich Verantwortung als Selbstständige uns angucken, ist natürlich die Verantwortung für Mitarbeiterschaft oder Mitarbeiterinnen, hast du ja eben auch schon selber beschrieben da. Und für dich selbst und für das zukünftige Baby dann natürlich auch da. Wie gehst du denn mit so einem Thema dann emotional um? Weil es ist ja schon eine unterschiedliche Perspektive an der Stelle.
Ich glaube, niemand hat mich darauf vorbereitet, wie das ist, schwanger zu sein und wie das sich anfühlt. Ich habe einen sehr gesunden Lebensstil, ich mache viel Sport und ich dachte, das schaffe ich doch easy. Und ich habe Geld zurückgelegt, ich habe für meine Risikoschwangerschaft gespart. Ich dachte, dass ich das Geld eher im dritten Trimester brauche und nicht bereits im ersten, weil es ging mir relativ schlecht. Auf der Baustelle, wo mangelnde Hygiene herrscht, sprich, wo ich ein Dixi-Klo habe, manchmal nicht mal mit einem Fußpedal, um mir die Hände zu waschen, musste ich mich übergeben. Ich habe eine Seite von der Fassade gestrichen, dann habe ich kurz gespuckt, dann habe ich weiter gestrichen. Ich habe mir ein Bett in meinen Transporter reingebaut, ein kleines Klappbett, dass ich einfach mal kurz 20 Minuten Powernap machen kann, um danach wieder weiter zu streichen. Ich glaube, das kann sich niemand vorstellen. Und darauf hat mich auch niemand vorbereitet. Ich bin jemand, der improvisiert und der auf jeden Fall kreativ ist. Aber das hat mich ganz schön überkommen. Und das ist die eine Sache, wie packe ich das? Wie packe ich das physisch? Ja.
So körperlich, ja, genau.
Genau. Mhm. Und natürlich war ich auch, ich habe meine Gebindegrößen an Farben einfach kleiner bestellt. Ich habe die abgefüllt. Ich habe meine Mitarbeitenden relativ schnell eingeweiht und gesagt, ich kann jetzt den Putzsack nicht mehr heben. Und das liegt nicht daran, dass ich jetzt faul geworden bin, sondern ich schaffe das nicht mehr.
Ganz praktisches.
Ich habe das Thema Gerüstbau komplett outgesourced. Ich habe nur noch mit Gerüstbaubetrieben gearbeitet. Ich habe selber keine Fassaden mehr eingerüstet. Aber natürlich habe ich sehr viele Dinge gemacht, die ich niemandem raten würde, der im Angestelltenverhältnis ist. Da hätte ich schon längst gesagt, da bleibe ich zu Hause. Und das ist die eine Sache körperlich, aber natürlich vor allem, was macht das mit einem mental? Und ich habe so oft einfach nur gedacht, ich habe gerade nicht die Verantwortung wie sonst für mich selbst. Ich habe die Verantwortung für ein zweites Lebewesen. Und ich habe unterschätzt, wie unfassbar anstrengend das ist, auch ein Lebewesen zu produzieren. Ich meine, ich habe Organe gebaut. Ich meine, das ist verrückt. Ja? Ich habe mir einfach gedacht, einen kleinen Menschen stelle ich gerade her. Und das kostet sehr, sehr viel Energie. Und das hat mir vorher einfach niemand so gesagt. Ja? Und ich hätte mir manchmal einfach gewünscht, dass ich auch mal rasten kann. Ich glaube, viele haben so eine romantisierte Vorstellung von Schwangersein, wie unglaublich schön es ist, mit anderen Schwangeren zusammen in einem Café abzuhängen, irgendwie einen Chai Latte zu trinken und sich zu überlegen, wie schön es ist, jetzt einen Geburtsvorbereitungskurs zu machen. Ich habe manchmal so gehandelt, überhaupt meine Gyn-Termine während meinen Kundinnen-Terminen noch einzuschieben. Ich hätte mir selber von mir gewünscht, ich hätte mehr Freude daran empfinden können. So. Es hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich gesagt habe, dass ich schwanger werden möchte und kann finanziell. Und dann war es für mich einfach gesundheitlich auch ein sehr, sehr langer Weg. Ich habe einfach sehr, sehr viel gesundheitlich einstecken müssen. Und das fing an bei mir mit einer Diagnose mit einem schlechten Abstrich bei meiner Gyn, mit einem PAP-3D-Abstrich und der Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Dann hatte ich infolgedessen eine Konisation. Das heißt, mir wurden fast 2 Zentimeter von meinem Gebärmutterhals weggeschnitten. Das heißt, ich wusste, ich werde immer das Risiko einer Fehlgeburt, einer Frühgeburt tragen, weil mein Gebärmutterhals verkürzt ist. Ich hatte eine Laparoskopie. Ich habe mehrmals mit Zysten entfernen lassen. Ich hatte den Verdacht auf eine Stieldrehung meines rechten Eierstocks. Und als ich immer noch nicht schwanger geworden bin, habe ich dann noch eine Diagnose auf Hashimoto, also eine Autoimmunerkrankung bekommen. Und als das alles irgendwie ja ohnehin schon schwierig war und mental schon schwierig war, wenn man so sehr einen Kinderwunsch hat. Und dann kommt das hinzu, wie sich dann auf einmal die Realität anfühlt, ja, wenn man dann endlich schwanger ist und hat es endlich geschafft, ja. Ich habe mich dazu entschieden, einen Spender über die European Sperm Bank zu suchen. Ich habe mich künstlich befruchten lassen, eine Insemination. Und es hat geklappt und ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut. Aber meine Vorstellung war, dass ich mich darüber noch viel mehr freuen kann. Aber ich war so beschäftigt, die letzten Monate damit, meinen Betrieb am Laufen zu halten. Und mich um all das zu kümmern, was da drumherum liegt und Angebote zu schreiben, auf der Baustelle zu sein, Kundentermine wahrzunehmen, das Ganze zu managen, das hat leider dem Ganzen so einen blassen Schimmer gegeben von dem, was es hätte sein können.
Das hört sich so ein bisschen an wie Wechselbad der Gefühle, also auf allen Ebenen. Du hast ja mehrere Punkte auch angesprochen, das Thema Organisation in deinem Betrieb, das überhaupt zu schaffen und dann aber natürlich deine persönliche Gesundheit. Stichwort, wie habe ich eigentlich eine persönliche Absicherung, hast du vorhin auch schon mal in Zweifel gebracht. Ich habe hier das als Stichwort in einer Studie gefunden, Krankentagegeld mehrheitlich nicht bekannt. Also letztendlich Aufklärungsarbeit ist auch nicht da. Was hättest du dir denn an der Stelle gewünscht? Und an Christian die Frage gleich danach. Vielleicht können wir da auch in einen Trialog direkt einsteigen. Was kann die IKK oder die Sozialversicherung an der Stelle leisten, um auch hier positiv Werbung zu machen, um auch hier etwas umzusetzen?
Ja, ich hätte mir gewünscht, nach sehr vielen Plakatkampagnen von Das Handwerk, vom ZDH etc., auf denen wir dazu Frauen motivieren, sich selbstständig zu machen, dass man vielleicht aber auch über die Hürden spricht. Und das fängt an dabei, wenn man sich selbstständig macht, einen Kredit zu bekommen. Und Frauen bekommen statistisch gesehen einfach sehr viel schwieriger einen Kredit bei einer Bank als Männer, die gründen. Und das nächste ist natürlich die Absicherung durch ein Krankentagegeld. Das ist am Ende nur ein kleines Kreuzchen in der Versicherung, kostet in der Regel irgendwo zwischen 5 bis 10 Euro mehr und macht aber den großen Unterschied. Und das kann ich ja nicht nur Frauen empfehlen, sondern ich kann das ja allen Selbstständigen empfehlen, eine Zusatzversicherung abzuschließen, weil selbst wenn ich mir ein Bein breche oder einen Arm, ist das nach 6 Wochen trotzdem nicht ausgeheilt. Ja? Also was mache ich dann nach 6 Wochen? Und genau da greift es ein und ich glaube, wir bräuchten dafür auf jeden Fall mehr Sichtbarkeit, mehr Werbung. Ich hätte mir das gewünscht in der Berufsschule oder auch in der Meisterschule. Da gehört es hin, da wo Menschen gründen.
Also letztendlich schon in der Ausbildung, wenn du Berufsschule ansprichst, ja. Und Meisterschule natürlich, wenn es darum geht, sich auch selbstständig zu machen oder potenziell selbstständig zu werden. Ja. Genau. Christian.
Ja, das ist natürlich eine Frage von Aufklärung tatsächlich. Ich war selbst überrascht, als ich hörte, wie wenige Frauen, selbstständige Frauen, die bei uns freiwillig versichert sind, auch die Option Krankengeld tatsächlich wählen. Jetzt mal unabhängig von der Frage, ob ich Krankengeld nach dem 43. Tag oder ab dem 43. Tag beziehe oder ab dem 15. Tag. Das wäre unsere satzungsmäßige Regelung. Ich kann jetzt nicht belastbar die Gründe dafür nennen. Ist das eine wirtschaftliche Frage? Ist das eine Frage, dass da zu wenig aufgeklärt wird? Ich gehe davon aus, dass wir immer dann, wenn eine freiwillige Versicherung abgeschlossen wird, Frau Kau gesagt hat, dann mache ich das Kreuz an der richtigen Stelle, dass wir entsprechend informieren und aufklären darüber. Das unterstelle ich, aber Frau Kau hat ja noch einen anderen wichtigen Punkt angesprochen. Das kann und wird am Ende auch nicht alleine Aufgabe der Krankenkassen oder der privaten Krankenversicherungsunternehmen sein, über diese Situation und über die Möglichkeiten, die es gibt, auch aufzuklären. Nicht umsonst hat ja die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag eben nicht nur die Frage der versicherungswirtschaftlichen Absicherung, sondern auch die Frage der Aufklärung sich ins Stammbuch geschrieben. Ja, also das ist, und da komme ich nochmal auf das Thema Artikel 6 und Schutz Ehe und Familie. Das ist letztlich ein gesamtgesellschaftliches Thema, was angegangen werden muss. Das ist eine Frage von Beratung face-to-face, Krankenkasse und freiwillig versicherte Haus ist aber auch etwas, was im Sinne einer Kampagne auch bekannt gemacht werden muss. Und sehr beeindruckende Schilderungen, Frau Kogge, Ihres Werdegangs und Ihrer Herausforderungen, die Sie hatten, die letzten Wochen und Monate. Es gibt ja eine ganz spannende Studie auch vom Institut für Mittelstandsforschung in Bonn, die das Ganze so in harte Zahlen runterbricht. Ja, und das ist dann schon auch, wie ich finde, sehr, sehr beeindruckend zu lesen, dass zum Beispiel 2/3 aller Frauen, die befragt worden sind, in der Situation auf die Unterstützung ihrer Familie angewiesen waren. Also sowohl finanziell als auch in irgendeiner Form durch Beteiligung an Aufgaben vielleicht im Betrieb oder ähnlichem. Über die Hälfte der Frauen musste an ihre Ersparnisse ran und musste auch sozusagen Abstriche in der Altersversorgung machen. Das ist ja kein Thema, über das wir jetzt nur aktuell reden, sondern das ist was dann auch in der Zukunft, wenn es um Alterssicherung geht, sicher auch eine Rolle spielt. Und deshalb, ich wiederhole mich gerne, haben wir das Thema jetzt für uns als IKK Klassik auch nochmal verstärkt auf die Agenda gesetzt und wollen die Kontakte, die wir haben, tatsächlich nutzen, um hier auch gemeinsam im Übrigen mit dem Verein Mutterschutz für alle, den Sie angesprochen haben, Frau Kogge, dann auch konsequent in die Politik zu tragen. Ja, es ist noch ein zartes Pflänzchen, da bin ich bei Ihnen, Frau Kogge. Wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass sich da langsam was bewegt auch in dem Thema.
Ich möchte vielleicht noch einen Aspekt, Christian, noch dazu ins Gespräch bringen. Wir vorhin haben mal über Beschäftigungsverbot von Frauen, die in Beschäftigungssituationen sind, gesprochen. Das steht ja gar nicht auf der Agenda gerade für Selbstständige. Also an der Stelle haben wir natürlich, gibt es da etwas, was geändert werden müsste oder vielleicht in der Pipeline ist?
Das ist, glaube ich, der Knackpunkt in der Diskussion. Also wenn man in den Koalitionsvertrag reinguckt, ich beziehe mich immer wieder darauf, weil einen anderen Bezugspunkt habe ich im Moment nicht, weil aus den Gesprächen auch auf parlamentarischer und auf Ministerialbürokratie-Ebene ist das noch nicht wirklich greifbarer, was damit gemeint ist. Aber da geht es tatsächlich erstmal um die Schutzfrist. Ja? Also Koalitionsvertrag sagt, man möchte Regelungen schaffen, die sozusagen innerhalb der Schutzfrist dann zu einer vergleichbaren Absicherung führen. Was heißt das? Also das ist dann vielleicht, dass Krankengeldoptionen nicht mit 70%, sondern mit 100%, dann auch bei Arbeitsverhinderung, um es mal so zu nennen. Aber der Knackpunkt ist, dass wir im Moment noch nicht von der Regelung außerhalb der Schutzfrist sprechen. Und auch da war ich überrascht, als wir unsere Daten ausgewertet haben, dass wir festgestellt haben, bezogen auf die Angestellten, andere Auswertungsmöglichkeiten hatten wir nicht, aber dass wir sozusagen außerhalb der Schutzfrist insgesamt im Schnitt 80 Tage mit Beschäftigungsverbot haben, bei angestellten Frauen. 80 Tage außerhalb der Schutzfrist. Ja, so, jetzt kann ich das nicht eins zu eins auf Selbstständige übertragen. Ja, das ist aufgrund der Situation, die Frau Kogge ja eindrücklich geschildert hat, sicher so nicht möglich. Aber was ich doch feststelle, ist, da scheint es Regelungsbedarf zu geben. Ja, und die Gespräche, die ich führe, da höre ich dann immer wieder, ah ja, das ist richtig, das müsste man ja auch besprechen. Also Mutterschutz für alle hat das mit auf dem Schirm. Das ist ja in deren Konzept auch mit drin. Ja, aber es wird immer erstmal gefragt, ach so, Sie wollen etwas, Sie wollen nochmal eine Regelung außerhalb der Schutzfrist. Ja, natürlich will ich eine Regelung außerhalb der Schutzfrist, weil da gibt es ja nichts Vergleichbares. Also das, was Frau Kogge geschildert hat, in dem Moment, wo die selbstständige Unternehmerin selbst zu der Einschätzung kommt, ich kann es mir und meinem ungeborenen Kind nicht zumuten, schwere Lasten zu heben oder mit bestimmten Lacken zu arbeiten, Dämpfe einzuatmen, ich arbeite nicht mehr weiter, dann gibt es dafür schlicht auch keine Regelung. Ja, das ist so. Und da setzt unser Konzept an, indem wir sagen, wir wollen tatsächlich die Möglichkeit schaffen, auch Mutterschaftsgeld außerhalb der Schutzfrist, auch im Falle von Arbeitsverhinderung, nicht nur schwangerschaftsbedingte Arbeitsunfähigkeit, sondern auch Arbeitsverhinderung sozusagen zahlen. Das ist sozusagen erstmal die Grundidee, die in unserem Konzept steckt, was wir jetzt im Moment auch in die Politik tragen, auch in die Verbände reintragen, einfach um diesen blinden Fleck, den wir sehen, dann auch mit in die Diskussion zu bringen.
Ein ganz guter Aspekt, du hast eben Dämpfe und Lacke und solche Dinge auch ins Boot sozusagen gebracht. Nun bist du ja Malermeisterin oder Malerin und Lackiererin im Ausbildungsberuf. Und an der Stelle, wie gehst du denn jetzt mit so einer Situation oder potenziellen Gefahr für dich und für dein ungeborenes Kind um?
Ich bin Tochter eines Sicherheitsingenieurs. Das heißt, Sicherheit war bei mir schon immer das A und O. Und mein Papa hat mir da auch schon immer auf die Finger geklopft. Und es ist absolut egal wie, auch unabhängig davon, ist natürlich unser Körper unser wichtigstes Gut im Handwerk. Ja? Also das heißt, persönliche Schutzausrüstung von der Brille bis zum Gehörschutz oder auch Atemschutz ist super wichtig. Aber natürlich nochmal was ganz, ganz anderes, wenn man weiß, man trägt ein Leben in sich. Und ich habe ganz, ganz viel mit Vollmaske gearbeitet. Aber das sind natürlich auch Sachen, ich kann natürlich nicht dauerhaft und nicht über Stunden mit einer Vollmaske arbeiten, weil das unglaublich anstrengend ist. Und ich habe immer wieder nur gedacht, ich würde das nicht machen, wenn ich angestellt wäre. Und ich würde diese Risiken einfach niemand anderem zumuten. Und es ist natürlich auch, dass man kurzatmiger ist. Man hat vielleicht auch mal ein Schwindelgefühl, wenn man auf dem Gerüst steht. Und trotzdem muss man da irgendwie jeden Tag einfach durch.
Naja, muss man durch, hört sich so an wie koste es, was es wolle, in Anführungsstrichen.
Nee, das nicht. Also dafür haben wir ja die persönliche Schutzausrüstung. Aber ich bin definitiv über Grenzen gegangen. Ich habe definitiv Dinge gemacht, die außerhalb meiner Komfortzone liegen. Und ich finde es einfach nur krass zu sagen, 2026 ist es nach wie vor ein unternehmerisches Risiko, schwanger zu werden. Mhm. Und Auch das Krankentagegeld ist natürlich eine tolle Sache, aber 70% von meinem Lohn sind eben nur 70% von meinem Lohn. Und dann wird das Ganze ja auch angerechnet auf die Zeit davor. Das heißt, für Menschen, die vielleicht kein Fixgehalt haben, sondern Einzelunternehmerinnen sind, beziehungsweise sich jeden Monat ihr Gehalt auszahlen, wird das ja auch angerechnet. Mhm. Das heißt, wenn sie dann vielleicht schon weniger gearbeitet haben oder sich weniger auszahlen konnten, ist natürlich auch das minimiert. Und mal ganz abgesehen davon haben wir natürlich auch einfach laufende Kosten. Wir haben ja Betriebskosten, wir haben eine Miete zu zahlen, wir haben Löhne zu zahlen. Und das, wer fängt das auf? Und dann ist das Nächste, dass ich natürlich die letzten Jahre immer wieder ausgebildet habe. Ich habe immer wieder Azubis rangezogen und meine Schäfchen ins Trockene gebracht. Und als ich jetzt aber wusste, dass ich definitiv das mit der Schwangerschaft nochmal angehe, habe ich gesagt, ich kann jetzt auf gar keinen Fall ausbilden, weil ich habe keine angestellte Meisterin. Wer bildet sonst mein Azubi fertig aus? Da ist niemand. Sonst müsste ich diese Person ja wieder in einen anderen Betrieb vermitteln. Und das kann nur ich vertraglich gesehen als Meisterin ausbilden. Und deshalb haben wir natürlich auch eine Verantwortung. Und man darf auch einfach nicht vergessen, wir Selbstständigen, wir schaffen Arbeitsplätze. Wir bilden aus, wir gucken, dass der Laden am Laufen hält. Aber wer hält uns am Laufen, wenn es gerade mal nicht mehr geht?
Mhm. Nochmal so ein Aspekt, Christian, den ich gerne nochmal an dich geben möchte. Was wäre dann das Einsatzgebiet ganz genau der IKK Klassik aus Sicht einer Krankenkasse, hier gesetzlich auch mal unabhängig von rein nur politischen Aspekten ja, aktiv zu werden?
Also wenn du die Frage ansprichst, welche Rechtsnormen geändert werden müssten, dann sind wir uns hier im Haus einig, dass das eine sehr komplexe Aufgabe ist, sozusagen in ein Regelungssystem, was ausschließlich für Angestellte ja, formuliert ist, Dinge reinzunehmen, die dann auch für Selbstständige gelten. Also es geht um das Aufwendungsausweisgesetz. Das ist sozusagen das Gesetz, Mutterschutzgesetz, die beiden Gesetze, die da wesentlich sind. Und die sind ausschließlich ausgerichtet auf abhängig Beschäftigte. Wir haben uns da auch mal juristischen Rat reingeholt und weil wir der Auffassung waren, naja, das ist rechtssystematisch schon sehr anspruchsvoll, aber Juristen haben gesagt, das geht. Wenn man will, geht das. Ja, und das ist sozusagen einer unserer Jobs. Ja, das ist einer unserer Jobs, auch in den Gesprächen gerade mit den Ministerien, Mut zu machen, die Dinge auch anzugehen. Ja, diese auch, es ist eine sehr komplexe Aufgabe, aber es ist tatsächlich nicht einfach so zu sagen, okay, wir weiten jetzt den Schutz für Angestellte, weiten wir auch selbstständig Beschäftigte aus. Da gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die in dem Kontext zu klären sind. Frau Kogge hat da ja auch ein, zwei gerade noch angerissen. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, wie würde man es denn praktisch organisieren? Also dass die Absicherung außerhalb der Schutzfrist, so wie wir sie uns vorstellen. Wobei Frau Kogge sagt, naja, 70% reicht dann nicht. Da gibt es, naja, die Schwierigkeit, möglicherweise sehr unregelmäßige Einkünfte über die Monate, gerade in kleineren Betrieben, Kleinstbetrieben. Das kann man alles regeln. Da kann man Regelungen schaffen, zum Beispiel längere Zeiträume zu berücksichtigen, wenn es um die durchschnittliche Ermittlung geht, all diese Dinge. Das ist auch nicht der Kern unseres Konzepts. Auch die 70%, die wir angenommen haben, das ist ein Parameter. Ja? Auch den könnte man verändern. Wir haben auch maximale Bezugdauer mit drin. Auch da kann man überlegen, wie kann ich das variieren, um dann eine optimale Absicherung hinzukriegen. Eine Voraussetzung, und das macht eigentlich schon die Logik unseres Konzepts deutlich, haben wir auf jeden Fall mit reinformuliert, das ist die Voraussetzung, dass eine Frau sich tatsächlich freiwillig versichert, entweder bei uns oder in der PDKV und dann auch die Option Krankengeld bzw. Krankentagegeld wählt. Das wäre die Voraussetzung, damit die Zeit der Schutzfrist abgesichert ist. Und dann sagen wir, okay, und darüber hinaus würde es dann finanziert aus einer Umlagekasse. Sie kennen die Umlagekasse, U2 bei Mutterschaft und die U1 bei Arbeitsunfähigkeit. Also etwas, was wir als Krankenkassen für die Arbeitgeber organisieren. Und wir haben da einfach mal geschaut, also wie hoch ist eigentlich der Finanzierungsbedarf, den ich habe, ja, wenn ich über die Absicherung von Selbstständigen auch außerhalb der Schutzfrist spreche. Es gilt im Übrigen auch für die Zeit innerhalb der Schutzfrist. Und da ist man überrascht, ich sage es jetzt mal sehr provokativ, mit wie wenig Geld hier eine Absicherung möglich wäre. Frau Kogge hat die 27.000 schwangeren Frauen angesprochen eingangs in ihrem Statement. Wir haben gerechnet, dass wenn wir die Zeiten außerhalb der Schutzfrist absichern würden wollen, dann würde das ungefähr 138, 140 Millionen Euro kosten. Ja. Und jetzt überlegt mal, über was für Summen wir sprechen, teilweise in ganz anderen Zusammenhängen, ja. Wenn es um Mütterrente geht und anderes, ja. Da geht es um Summen, die ein Vielfaches dessen sind. So, wir reden über ca. 138 bis 140 Millionen außerhalb der Schutzfrist. Im Übrigen, die Berechnungen, die ich für innerhalb der Schutzfrist kenne, stellen ungefähr ähnliches Volumen dar, was auch logisch ist, weil das 72 Tage sind. Ja, und wir reden über 80 Tage, so haben wir es kalkuliert. So, wenn man das jetzt, wenn man diese 138 bis 140 Millionen mal hernimmt und würde sie aus der Umlagekasse 2 zusätzlich finanzieren, ja, und da ist der Umlagesatz bei uns im Moment 0,33. Ja, dann wäre das eine Erhöhung des Umlagesatzes um 0,0084 Punkte. Ja, das heißt, ich beziehe die 138 bis 140 Millionen zur Finanzierung auf ein Gesamtbruttoeinkommen in Deutschland der abhängig Beschäftigten von ungefähr 1,6 Billionen Euro. Das macht eigentlich deutlich, ja, wie wenig bedeutsam es finanzökonomisch gesamtgesellschaftlich ist auf der einen Seite, wie wichtig aber gesamtgesellschaftlich es auf der anderen Seite ist. Ja. Denn Frau Korke sagt, ich zitiere nochmal, wir sind vom System werden wir hängen gelassen und Deutschland möchte Kinder, aber meine nicht, ja. Und ich habe es ja noch ergänzt zu sagen, wir wollen noch Betriebsgründungen, Betriebsübernahmen durch junge Frauen, ja. Dann ist das eigentlich ein No-Brainer. Das steht überhaupt nicht in Frage, ja. Und trotzdem, und das will ich dann in dem Kontext, um das ein bisschen dann auch rund zu machen, zu sagen, trotzdem ist es eine schwierige politische Diskussion, weil es immer darum geht, mehr Geld auszugeben. Wo kommt es denn her? Ja, es ist eine zusätzliche Belastung für Betriebe, auch wenn sie minimal ist. Wir haben ja auch die Variante Steuerfinanzierung diskutiert. Auch das ist für uns, wäre das eigentlich mit Blick auf die gesamtgesellschaftliche Verantwortung die bessere Lösung. Ja? Unser Verwaltungsrat hat gesagt, okay, wir machen es über die Umlage. Es wäre aber opportun, wenn der Staat einen Teil oder das in Gänze auch finanzieren würde. 138 Millionen aus dem Staatshaushalt, ja, bei den Summen, über die wir im Moment reden, wäre das tatsächlich zu vernachlässigen. Das ist der eine Hebel, den wir in der Argumentation anwenden. Der andere Hebel ist eben der mit Blick auf die Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Innovation, Betriebsgründung, junge Frauen anzureizen, tatsächlich auch in die Selbstständigkeit zu gehen.
Das war ja fast schon ein Plädoyer. Und ich denke, aber beeindruckend.
Ich will es hoffen.
Ja, beeindruckende Zahlen. Auf der einen Seite, weil sie vergleichsweise niedrig sind in dem, was wir sonst so diskutieren oder auch lesen, was politisch bewegt wird. Auf der anderen Seite, macht das vielleicht ein Stück weit Hoffnung aus deiner Sicht?
Ja, sicher macht das Hoffnung. Also zu sehen, dass die Zahlen eigentlich genau uns recht geben, Herr Dr. Komanka, dass eine Umlage von der U2 möglich ist, ja, ist natürlich toll. So, und jetzt muss es halt einfach nur weitergehen, ja.
Nun kann das ja noch ein bisschen Zeit auch ziehen oder ins Land gehen lassen. Was würdest du aus deiner Sicht und mit deinen Erlebnissen in Anführungsstrichen anderen Frauen, die selbstständig sind und oder langfristig Mutter werden wollen, raten?
Ich würde Ihnen sagen, lasst euch gut beraten von eurer Krankenkasse. Macht auf jeden Fall das Kreuzchen bei einer Krankentagegeld, bei einer Zusatzversicherung. Setzt euch damit auseinander. Spart euch auf jeden Fall ein gutes Polster, weil niemand weiß, wann er betroffen ist von einer Risikoschwangerschaft. Und das kann einen ereilen im ersten, im zweiten oder im dritten Trimester. Und werdet auf jeden Fall Mitglied von Mutterschutz für alle. Denn nur so können wir Veränderung sein. Und wir brauchen auch nicht nur Mütter, wir brauchen nicht nur Frauen oder Menschen, die sich als Frau gelesen fühlen. Wir brauchen alle Menschen, die das unterstützen, weil genauso wie Herr Dr. Kowanka gesagt hat, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und es ist schade, dass es immer erst nur dann aufkommt, wenn es Menschen betrifft, wenn sie selbst betroffen sind. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir dafür einfach viel mehr Aufklärungsarbeit machen und begreifen, dass das uns alle angeht.
Wie könnte man denn an der Stelle, du hast vorhin das Thema Schule oder Berufsschule und Meisterschule auch angesprochen, was könnte man denn an der Stelle noch tun? Was können wir als Krankenkasse tun im Kontext Berufsschulen im Handwerk zum Beispiel oder Meisterschulen im Handwerk? Und was könntest du als Unternehmerin vielleicht mit im Kontakt mit Schulen oder Meisterschule tun?
Also ich hatte das Gefühl, dass ich eigentlich eine ganz gute Ausbildung hatte in der Meisterschule. Und trotzdem hat das echte Leben mich ja erst gekriegt, als ich dann selbstständig war. So ein bisschen wie einen Führerschein machen. Das echte Fahren, das lernst du erst auf der Straße. Und erst, wenn ich jetzt retrospektiv darauf blicke, denke ich mir, warum war denn das Thema Versicherungen überhaupt sowieso nie ein Thema? Ja, also das fängt an bei einer Unternehmerhaftpflicht und geht weiter über eine Maschinenversicherung und geht weiter zum Krankentagegeld. Und ich finde, das sollte doch unbedingt mal eine Unterrichtseinheit wert sein, dass dazu ein Dozent, eine Dozentin an die Meisterschule kommt und darüber aufklärt.
Mhm. Ja, ich kann das nur unterschreiben. Ich habe zwei Töchter, die inzwischen auch Ende 20 sind, aber ich habe nicht zur Kenntnis genommen, dass in irgendeinem Ausbildungskontext, die hatten tatsächlich die Frage von Versicherung thematisiert worden wäre. Die haben jetzt keine handwerkliche Ausbildung gemacht, aber durchaus auch kaufmännisch und universitär. Aber das war da kein Thema. Und insofern kann ich das nur unterschreiben, was Frau Kogge sagt. Das gehört dann mit auch in die Berufsschulen. Wenn du mich fragst, Kai, ich bin jetzt, muss ich gestehen, ein bisschen weit weg auch von dem, was wir in Berufsschulen machen, als Politikchef der IKK Klassik. Ich unterstelle aber mal, dass wir da entsprechende Informationspakete haben. Werden mir jetzt die Kollegen aus dem Marketing wahrscheinlich sagen, natürlich haben wir das. Also das muss man machen, das muss man weitermachen. Wir müssen in die Schulen gehen, wir müssen entsprechend informieren und den Berufsschülerinnen, Berufsschülern die Möglichkeit geben, sich darüber zu informieren. Da geht es nicht nur um Krankenversicherung. Frau Gauger hat es ja gesagt, also das ist Berufsunfähigkeit beispielsweise, das ist Haftpflichtversicherung, Ähnliches. Da habe ich eben auch bei meinen Töchtern gemerkt, das war dann Aufklärungsarbeit, die Eltern geleistet haben. Und das kann eigentlich nicht sein.
Naja, das Thema Altersversorgung hast du ja vorhin auch nochmal angesprochen. Also das gehört ja dann dazu, dass der ja noch langfristiger dann betrachtet, logischerweise. Ja. Aber man kann ja nicht früh genug damit starten. Maren, ich habe nochmal eine Frage. Auf der einen Seite, du hast es vorhin in deinen Eingangsworten auch nochmal gesagt, es besteht ja letztendlich ein Konflikt, vielleicht auch ein Gewissenskonflikt oder ein realer Konflikt zwischen Frauen, die einen Kinderwunsch haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich möchte selbstständig sein und möchte selbstständig arbeiten. Gibt es den Konflikt wirklich oder wie siehst du das?
Ja, dieser Konflikt ist absolut real und das betrifft mich und viele, viele andere und auch Freundinnen von mir. Und auch wenn wir an Stammtischen zusammenkommen, reden wir natürlich darüber und viele schieben ihren Kinderwunsch auf die lange Bank. Und manchmal halt auch über den Punkt hinaus, dass das dann nicht mehr machbar ist und geben diesen Wunsch auf. Und das finde ich sehr, sehr, sehr traurig. Also, dass man sich überlegen muss, gehe ich wieder zurück in eine Angestelltenposition und schließe meinen Betrieb oder schiebe ich diesen Wunsch noch länger auf, friere ich vielleicht Eizellen ein. All das sind Dinge, die sich angestellte Frauen nicht stellen müssen, diesen Fragen. Und ich denke mir nach wie vor, Mutterschutz ist kein Extra. Mutterschutz ist ein Recht.
Und damit ja auch kein Ausschluss, nur das für Angestellte herzuleiten, sondern auch für selbstständige, freiberufliche oder wie auch immer tätige Frauen.
Ja, ganz klar. Also ein Und-Oder sollte es nicht geben.
Okay. Wie geht's denn jetzt für dich weiter, wenn du jetzt werdende Mutter bist?
Das ist eine gute Frage, Kai. Also ich muss sagen, ich habe natürlich, mittlerweile bin ich im Krankentagegeld. Ich bin in der Lohnfortzahlung, weil ich gemerkt habe, es geht bei mir einfach nicht mehr. Ich hatte einfach so starke Schwangerschaftsübelkeit, die auch nicht besser wurde. Und ich habe sukzessiv meine Mitarbeitenden ausgestellt und mache de facto gerade gar nichts mehr, außer mich auf meine Schwangerschaft vorbereiten, in meinen Geburtsvorbereitungskurs gehen und habe so langsam diesen Nestbautrieb. Aber wie das wirklich weitergehen wird mit mir, meinem Betrieb, meiner GmbH, das kann ich dir aktuell gar nicht sagen, weil meine Prioritäten haben sich wirklich verschoben. Ich habe mir das so lange gewünscht, Mutter zu werden und ich möchte definitiv nicht mein Kind unmittelbar in eine Kita geben, sondern ich möchte für mein Kind da sein. Und wie sich das gestaltet und ob ich wieder zurück in ein Angestelltenverhältnis gehe, das wird sich zeigen.
Also die Zukunft ist ein bisschen noch offen an der Stelle.
Ja.
Okay. Wir haben in der Vergangenheit immer das Thema einen Mythencheck gemacht. Und den würde ich gerne heute auch nochmal wieder aufgreifen wollen. Und mein erster Mythos ist, Mutterschutz für Selbstständige ist ein Nischenthema, das nur wenige Frauen betrifft. Deshalb können sie auch selbst vorsorgen.
Ja, beim Nischenthema sind wir dann halt wieder bei dem Thema, erst wenn es mich trifft, betrifft es mich. Ist es denn wirklich ein Nischenthema? Ich finde, es gehört absolut aufs Tableau. Und gerade jetzt im Handwerk muss man ganz klar sagen, jeder fünfte Betrieb wird von einer Frau geführt. Und genau darüber müssen wir sprechen. Und es sollte kein Nischenthema sein, sondern wir sollten es aus dem Schatten rausholen und dem das Spotlight geben, was es braucht.
Christian, der Mutterschutz für Selbstständige rund um die Geburt reicht nicht aus.
Sag mal, wir reden nicht über die medizinische Betreuung, wir reden tatsächlich über die wirtschaftliche Absicherung. Da haben wir ja gerade festgestellt, das ist tatsächlich kein Mythos, dass der Mutterschutz für Selbstständige nicht ausreicht. Das fängt bei Regelungen innerhalb der Mutterschutzfrist an, aber geht weit darüber hinaus. Und da kann ich nur noch mal wiederholen, ich meine, wir versuchen, das tatsächlich in der Politik zu platzieren und sind da, glaube ich, auch ganz vorsichtig. Die ersten Schritte sind gemacht auf einem ganz guten Weg.
Ich glaube, eine der größten Sachen, die ganz, ganz viele da draußen nicht wissen, wenn ich mit Frauen gesprochen habe, die angestellt sind, ist alleine, dass die 6 Wochen vor Geburt und die 8 Wochen nach Geburt, dass das natürlich, also die 6 Wochen davor einfach nicht denkbar sind. Das heißt, ich muss mit meiner Kugel noch so lange auf der Leiter oder auf dem Gerüst stehen. Und das kann sich überhaupt niemand vorstellen. Und deshalb müssen wir darüber sprechen, weil das so viele Menschen einfach gar nicht wissen. Und auch wenn wir über die 8 Wochen danach sprechen, muss man ja sagen, ist es ja toll, dass es irgendwelche Fristen gibt. Aber jeder Körper ist anders. Und jeder Körper braucht unterschiedlich viel Ruhe und Heilung. Und muss sich generieren nach einer Geburt. Und ich denke, deshalb kann man nicht alles immer nur an Fristen und an einem Regelwerk festmachen.
Es gibt ja tatsächlich auch dieses Rechtsinstitut, dass sich den Mutterschutzbeschäftigungsverbot auf bis zu 1 Jahr nach der Geburt ausdehnen kann, in dem Moment, wo ich während der Stillzeit bestimmten Expositionen ausgesetzt bin, die dazu führen können, dass das Kind bzw. die Muttermilch dadurch geschädigt werden. Also wir haben ja tatsächlich auch Regelungen, auch das wieder nicht für Selbstständige, sondern für Angestellte. Richtigerweise, wenn ich in bestimmten Betrieben arbeite, wo ich bestimmten Schadstoffen ausgesetzt bin, dass dann das Beschäftigungsverbot auf bis zu 1 Jahr nach der Geburt ausgedehnt werden kann. Ja? Also das richtigerweise, ja, aber auch das ist etwas, Frau Korke sagt, wir reden nicht über Fristen. Ja, auch das ist eine Frist, aber es macht deutlich nochmal, wie weitgehend richtigerweise das für Angestellte geregelt ist. Ja, und auch hier gibt es keine Lösung für Selbstständige.
Und um da nochmal ganz kurz vielleicht auch ein Bild einfach so von einer Kollegin von mir hervorzurufen, die einfach nach 8 Wochen mit dem Maxi-Cosi wieder aufs Gerüst gegangen ist und sich in ihrer Mittagspause einen leeren Farbeimer umgedreht hat und ihr Kind angelegt hat, um es zu stillen, auf der Baustelle. Zwischen Staub, zwischen Dreck und zwischen all dem. Und natürlich ist es toll, wenn Menschen eine familiäre Absicherung haben und die Hilfe in Anspruch nehmen können. Aber nicht jede Frau hat dieses Glück. Und dann muss man gucken, wo man bleibt. Und man muss einfach sehen, dass man sein unternehmerisches Risiko minimiert. Und ich glaube, das müssen wir viel, viel mehr zeigen. Und auch die Menschen, die in den sozialen Medien unterwegs sind, müssen da viel mehr als SinnfluencerInnen agieren und zeigen, dass es einfach Zeit ist, dass sich was verändert. Und ich bin auch froh, mit 2 Männern heute über dieses Thema hier diskutieren zu dürfen und zu sehen, es betrifft uns eben alle und es ändert sich nur was, wenn wir aufstehen und einstehen und anderen eine Stimme geben.
Das ist ja fast auch schon ein Abschlussplädoyer, aber einen habe ich trotzdem noch.
Hau raus.
Selbstständigkeit bedeutet auch volles Risiko.
Aber darf es ein Risiko sein, Mutter werden zu wollen? Also ist es die Gegenfrage.
Super Antwort. Dem ist nichts hinzuzufügen. Christian.
Doch, ich kann Ihnen noch was hinzuzufügen. Ich lese davon nichts im Grundgesetz. Also ich sehe nicht, dass sozusagen Mütter weniger Schutz genießen sollten als Angestellte. Ja. Insofern ist Selbstständigkeit natürlich ein anderes wirtschaftliches Risiko, als angestellt zu sein. Ja. Aber das berührt ja nicht die Frage, wie schütze ich denn und wie sorge ich gesamtgesellschaftlich für eine Lösung auch für Selbstständige, gerade während der Zeit der Schwangerschaft und nach der Geburt.
Ja, zum Abschluss die Frage an euch. Wenn ihr ein Fazit des heutigen Vormittages oder unseres Gesprächs ziehen wollt und mit Blick auf die Zukunft, was zu regeln ist, was wäre das Fazit? Christian, jetzt fange ich mal mit dir an.
Ja, gerne. Danke, Kai. Das Fazit ist für mich, wir haben das Thema jetzt ein Dreivierteljahr auf dem Tapet. Wir haben das intensiv bei uns auch im Verwaltungsrat beraten mit einer klaren Positionierung. Und ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingt, jetzt noch in der laufenden Legislaturperiode aufgrund unserer Kontakte, die wir haben, das Thema zu bewegen. Und ganz wichtig für uns ist, auch das haben wir jetzt gelernt in den letzten Wochen und Monaten, das gemeinsam zu tun mit Betroffenen. Und da denke ich an Mutterschutz für alle e.V., was Frau Korke angesprochen hat. Da bin ich auch im engen Austausch mit der Johanna Röhl, die da ja sehr aktiv ist, auch als Vorsitzende in dem Verein. Und ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten Monaten das Thema, wenn wir es weiter bewegen, auch noch deutlicher als Problem der Politik bewusst machen können und auch müssen.
Ich fand es heute einen ganz, ganz tollen Austausch. Ich freue mich, dass die IKK einfach hier ein großer Unterstützer ist und dem Ganzen auch das Rampenlicht gibt, das es verdient hat. Wie gesagt, ich möchte nochmal darauf Bezug nehmen, dass es seit 1952 dieses Gesetz für Angestellte gibt. Es gibt einen Mutterschutz und ich bin einfach nach wie vor schockiert, dass es das 2026 nicht gibt. Und ich hoffe einfach und cross my fingers, dass es einfach nicht mehr so lange dauert und dass ich hoffe, dass mein Kind eine andere Zukunft vorfindet, als ich sie vorgefunden habe.
Vielen Dank für das Gespräch, für eure Hinweise, für eure tiefgründigen Hinweise, die ihr gegeben habt zu den entsprechenden Themen. Ich wünsche dir natürlich für dein Kind und uns natürlich für dich selbst nur das Beste. Beste Gesundheit logischerweise, aber auch eine wunderbare Zukunft. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen lieben Dank, dass ich deine Gästin sein durfte. Danke.
Schön dabei zu sein. Danke.
Ja, das war's für heute. In Kürze erscheint die nächste Folge von Alles geregelt. Vielleicht haben Sie ein paar Minuten Zeit, uns in Ihrer Podcast-App zu bewerten. Und wenn Sie Fragen, Lob, Kritik oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gerne an allesgeregelt@ikkklassik.de oder auf den Social-Media-Kanälen sind wir auch gut zu finden. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.